Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Gerion Rath, das ist der Name eines Kommissars, der im deutschen Fernsehen Karriere gemacht hat. Der Kölner in Berlin ist die Hauptfigur der Fernsehserie Babylon Berlin, die derzeit in der ARD ausgestrahlt wird. Allerlei Superlative haben dieses Projekt begleitet. Unter anderem hat ja Tom Tykwer mit Regie geführt. Das Budget war außergewöhnlich groß und bis zu 8 Millionen Menschen haben jeweils zugeschaut. Bei all dem ist aber nicht zu vergessen, wer die Geschichte um Gerion Rath und die Kriminalfälle in Berlin der 1920er und 1930er Jahre eigentlich ins Leben gerufen hat. Der Kölner Historiker und Germanist Volker Kutscher. Volker Kutscher schreibt seit Anfang der 2000er Jahre an genau dieser Krimiserie. Heute erscheint der 7. Band. Marlow heißt er. Marlow nach einem Gegner von Gerion Rath, einem richtigen Gangster der Unterwelt. Man schreibt inzwischen das Jahr 1935. Der Glamour der 20er Jahre ist also vorbei. Und wie viele Menschen in Deutschland muss sich auch Gerion Rath entscheiden, was er denn macht, wenn er in der Öffentlichkeit mit einem zackigen Heil Hitler begrüßt wird. Ich habe mit Volker Kutscher vor der Sendung gesprochen und ich habe ihm zuerst genau diese Frage gestellt. Was macht Gerion Rath dann?
Er nuschelt und hebt den rechten Arm eher so ein bisschen nachlässig, cool amerikanisch, als würde er Hi sagen. Es klingt ein bisschen anders, noch bei ihm so heitler. Er macht es nicht immer, er hat auch Situationen, wo er es ein bisschen dann auch mal doch deutlich aussprechen muss, wenn es ihm dann weiterhilft.
Ich stelle Ihnen diese Frage zuerst, weil Gerion Rath, man hört es auch an Ihrer Antwort, eine Figur ist, die durchaus den bequemen Weg wählt, wenn er die Wahl hat. Eine Figur, die Sie oft auch mit Irrtümern und in einem Zwiespalt zeigen. Warum war es Ihnen wichtig, einen Menschen durchaus mit Streifen ins Rennen zu schicken?
Ganz einfach zuallererst, weil ich selbst als Leser diese makellosen Helden, denen alles gelingt, die auch moralisch völlig auf der richtigen Seite immer sind, die kann ich nicht ausstehen. Und der zweite Grund ist aber auch der, mein Kommissar spielt ja wie auch alle anderen Figuren in den Romanen, aber er spielt eben die Hauptrolle sozusagen, ist erst die Hauptfigur dieser, ich sag mal, Versuchskaninchen, mit denen ich aus der Weimarer Republik ins Dritte Reich gehe. Und da jemand zu haben, der sofort weiß, die Nazis sind böse, ich muss in den Widerstand gehen, ich muss irgendwie hier was machen, ja, das wäre relativ langweilig gewesen tatsächlich und wäre auch, glaube ich, eher unrealistisch gewesen, weil die meisten Menschen eben keine Helden sind und auch nicht immer genau wissen, was richtig ist und zweifeln und auch versuchen, sich durchzuwursteln. Und wo kann man das besser machen als bei einem Rheinländer? Das Durchwursteln ist ja quasi Nationalsport.
Genau, Gerion Rath, der Rheinländer in Berlin. Sie selbst sind auch Rheinländer, Herr Kutscher, 1962 geboren. Sie haben Germanistik, Philosophie und Geschichte studiert. War es Ihnen vielleicht auch wichtig, ein Stück von sich mit nach Berlin zu schicken?
Nein, also es ist nicht Gerion Rath, also, oder ich bin nicht Gerion Rath und das hoffe ich jedenfalls. Also, was mir tatsächlich aber wichtig war, war der Blick von außen, dass Gerion Rath kein Berliner ist, dass er da nicht vernetzt ist in der Stadt, dass er auch ein bisschen die Stadt auch erst entdecken muss und sich mit ihr auch erstmal anfreunden muss, weil er erstmal schon so ein bisschen fremdelt und auch nicht freiwillig in der Stadt ist und es braucht so eine gewisse Zeit.
Nun ist er ja in seinem 6. Jahr in der Hauptstadt mit seinem 7. Fall betraut. Marlow heißt der 7. neue Gerion Rath-Roman. Welche Entwicklung hat er denn genommen? Ist er Berliner geworden?
Er ist Berliner geworden, vor allen Dingen dadurch, dass er auch eine Berlinerin geheiratet hat. Charlotte Ritter. Hat lange gedauert, bis sie sich dann doch richtig zusammengerauft haben. Charlie ist ja so ein bisschen sein Gewissen. Sie sieht ein bisschen offener, was da passiert in Deutschland und sie sieht es auch deutlich verzweifelter als er. Ja, und durch sie ist er definitiv Berliner geworden. Ja, dass er im Dritten Reich auch nicht auf Dauer glücklich werden kann, ist am Ende von Marlow dann auch ziemlich klar.
Also durchaus ein Kommissar mit Entwicklungspotenzial. In Rezensionen, Herr Kutscher, lese ich immer, dass er in der Tradition des Hardboiled Detective stünde, so eine Art Philip Marlowe, also in der Tradition des Schreibens von Dashiell Hammett und Raymond Chandler. Haben Sie die Figur so angelegt? Stimmt das so eins zu eins?
Nee, das stimmt nicht so eins zu eins tatsächlich. Teile davon hat er, definitiv. Er ist schon so ein, manchmal so auch so ein sehr tougher Ermittler und der sich auch nicht immer an die Dienstvorschriften hält. Solche Dinge hat er auch, aber er ist eigentlich im Grunde genommen, ich will nicht sagen tollpatschiger, das trifft es nicht ganz, aber er macht Fehler. Er stellt sich manchmal auch ziemlich dämlich an, wie jeder normale Mensch auch. Das würde ein Philipp Marlowe niemals tun.
Wir haben nun natürlich, wenn wir über Gerion Rath sprechen, alle auch ein Bild vor Augen. Denn mit großem Erfolg ist ihr erster Roman verfilmt worden. Es wurde eine Serie daraus, Babylon Berlin. Und jede Menge Superlative begleiten dieses Unternehmen. Was macht das denn mit Ihnen als Autor, wenn Ihre Figuren plötzlich draußen rumlaufen?
Das Schöne ist ja, ich bin gedanklich schon ganz woanders als die Fernsehserie, die den ersten Roman Der nasse Fisch verfilmt hat, der im Jahr 1929 spielt, also noch zu einer Zeit, wo sich die meisten Deutschen überhaupt nicht vorstellen konnten, dass 33 die Nazis regieren würden. Das war völlig absurd, diese Vorstellung. Ja, dadurch, ich habe also schon jetzt 7 Romane geschrieben und noch eine Erzählung dazu, Moabit, die Vorgeschichte von Charlotte Ritter ein bisschen beleuchtet. Also ich habe meine Welt ist in meinem Kopf und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich die ersten Bilder gesehen hatte, habe ich auch so ein bisschen gedacht, ja, musst du vielleicht aufpassen, dass du das nicht zu sehr mit deinen Gedanken durchmischt. Ich muss aber sagen, es ist nicht eingetreten. Ich kann diese beiden Welten der Fernsehserie und der Romane sehr gut trennen. Und deswegen habe ich auch da den Filmleuten da sozusagen freie Bahn gelassen. Das ist deren Job, das da zu machen. Ich habe mich weder am Drehbuch beteiligt noch sonst irgendwie. Ich war involviert, man hat mich auch immer gerne gefragt und beteiligt und auf dem neuesten Kenntnisstand gehalten. Das schon, hat mir da schon großen Respekt entgegengebracht. Aber ich habe meinen Fokus immer weiterhin auf meine Romanwelt gehalten. Von daher hatte ich diese Probleme tatsächlich nicht.
Sie können sich freuen, wenn Sie die Filme sehen, ohne dass Sie durcheinander geraten.
So ist es, genau. Es ist einfach ein anderer Kosmos, der sich da auftut, der dasselbe will, was ich mit meinen Romanen möchte und transportieren möchte und das auch sehr gut hinbekommt. Vor allen Dingen dieses in jemanden, also eben in dem Fall den Zuschauer, in diese Welt hineinzuziehen. Genauso wie ich auch meine Leser in diese Welt hineinziehen möchte, dass man vielleicht sogar auch vergisst, was 33 passieren wird in dem Falle und dann hoffentlich erschrickt, wenn man merkt, oh, ja Mist, Hitler ist Reichskanzler, die Nazis krempeln jetzt hier die Stadt um und ermorden die Kommunisten und Sozialdemokraten, plötzlich ist hier eine ganz andere Welt. Das hoffe ich so ein bisschen und das ist vom Ansatz her auch genau das, was die Fernsehserie tut.
Es ist Ihnen sehr wichtig, dass man die Weimarer Zeit aus sich selbst heraus verstehen muss und nicht mit dem Vorwissen der Nachgeborenen belasten sollte. Nun habe ich beobachtet, es gibt ja durchaus eine Renaissance der Rezeption der 1920er Jahre. Es gab eine Neuverfilmung des großen Gatsby, die sehr gut angekommen ist. Es gab auch eine Neuverfilmung der Drei-Groschen-Oper. Es gibt sowas wie eine Faszination mit dem urbanen Leben in den 1920ern. Es wird ja auch immer wieder mal gesprochen davon, dass wir heute angeblich Parallelen zur Weimarer Republik hätten. Hat das eine was mit dem anderen zu tun und wie stehen Sie dazu?
Also meine Faszination für die 20er, die ist schon älter. Die hat letzten Endes begonnen, als ich Erich Kästners Kinderbücher gelesen habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Und die ist seitdem auch nicht abgerissen, weil ich auch die Literatur der neuen Sachlichkeit dadurch entdeckt habe. Und das hat mein Faible für die 20er sozusagen begründet, mein Interesse begründet. Das Politische kommt natürlich hinzu, weil diese Welt, in der sehr viel experimentiert wurde, ausprobiert wurde, in der plötzlich Freiheiten da waren, die man vorher in Deutschland so nicht kannte, die auch von einigen Leuten, sei es in Kunst, Literatur, Wissenschaft, auch rein gesellschaftlich genutzt wurden, auch sexuelle Selbstbestimmung zum Beispiel, trotz des Paragraphen 175, den es immer noch gab, der homosexuellen Paragraph, aber es wurde gerade in Berlin viel mehr ausprobiert, man hatte viel mehr Möglichkeiten. All diese durchaus auch ja optimistische Welt, wir können diese Aufbruchstimmung, die es auch gab, die wurde dann abrupt 33 durch die Nazis beendet. Und ich glaube, dass bei der Rezeption jetzt oder bei diesem Revival der 20er sozusagen natürlich eine Menge Nostalgie eine Rolle spielt, dass man von den goldenen 20ern spricht, obwohl sie gar nicht so golden waren, nur das Goldene sieht und die Party sieht. Und ja, das ist alles sehr, sehr faszinierend, eine schöne Welt, in die man ab und zu auch vielleicht mal sich dann flüchtet. Aber ich hätte tatsächlich nicht in der Zeit leben wollen, schon gar nicht mit dem Wissen, was dann passiert, weil die Leute, die da gelebt haben, das will ich auch so ein bisschen zeigen, das ist eine Generation, ja, die hatte, wie man so schön heute neudeutsch sagt, die Arschkarte gezogen. Die hatten es nicht leicht. Wenn ich den Spielfilm sehe, die Verfilmung von 1931 von Emil und die Detektive, Billy Wilder das Drehbuch geschrieben hat, seine letzten deutschen Arbeiten, bevor er in die Staaten gegangen ist. Jedenfalls, da spielen ja eine ganze Menge Laiendarsteller mit Kinderdarsteller und gerade diese fast Schlussszene, wo Herr Grundeis, der Bösewicht, entkommen will aus der Bank und die von den Kindern umringt wird, die ihm dann nicht entkommen lassen und eben sagen, ja, gemeinsam sind wir stark und können das Böse besiegen. Dieser Optimismus, der aus diesen strahlenden Kinderaugen spricht, wenn man das dann sieht und denkt, ja, okay, die Filmemacher haben sich eine bessere, optimistischere Zukunft gewünscht in diesem Moment, in diesem Jahr 31. Aber diese Laiendarsteller, diese Kinder, was auch kommt auf die zu? 2 Jahre später sind die Nazis an der Macht. 8 Jahre später bricht der Krieg aus. Irgendwie werden sie sich auch mit Schuld beladen oder sie werden auf Opfer- oder Täterseite stehen irgendwo. Und das ist auch genauso passiert. Tatsächlich haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, nur 2 den Krieg überlebt von diesen Darstellern und alle anderen sind umgekommen.
Wie eine schreckliche Zukunft eine optimistische Gegenwart quasi durchdringt, das kann man in Ihrem 7. Roman schon sehr gut nachvollziehen. Sie sind Historiker, Herr Kutscher, und ich habe schon von Ihnen gehört, dass Sie sehr akkurat recherchieren. Sie sind oft in Berlin in der Staatsbibliothek, Sie lesen die Tagespresse, die Vossische Zeitung, um ganz gut zu verstehen, wie die Alltagskultur war. Nun tauchen in Ihrem neuen 7. Roman schon sehr schreckliche, unappetitliche Dinge auf, allerdings am Rande. Man merkt Antisemitismus, allerdings eher in der Nebenhandlung. Die Rassengesetze von Nürnberg finden statt, die Stürmerkästen werden aufgestellt. Warum ist es Ihnen wichtig, das sozusagen am Rande mitflimmern zu lassen?
Weil die meisten Zeitgenossen es auch so erlebt haben erstmal und weil ich auch nicht mit erhobenem Zeigefinger wie ein Geschichtsbuch exemplarisch das Wichtigste, Wesentlichste, was damals passiert ist, in den Vordergrund stellen möchte. Weil es auch oft in unserer Erfahrung so ist, dass wir diese Dinge so ein bisschen am Rande aus der Zeitung mitbekommen. Wir sind nicht immer mittendrin im Geschehen, in den Entwicklungen, in auch den negativen Entwicklungen. Und das war mir ganz wichtig, dass es eben auch so ein bisschen auch gegen das Erwartbare auch dann geschrieben ist, dass man nicht denkt, ah ja, 35, Nürnberger Parteitag, Nürnberger Gesetze. Und das ist alles drin, aber es ist nicht im Zentrum der Handlung.
Was auch zu dieser Zeit gehört, zur Mitte der 1930er Jahre, ist die Tatsache, dass man sehen kann, wie eine preußische Beamtenbehörde umgebaut wird in einen gewaltigen Schreckensapparat. Vor allem Heinrich Himmler betrieb ja die Verschmelzung von Partei, von Kriminalpolizei und von Geheimdienst. Ich wollte Sie bitten, dazu, Herr Kutscher, uns eine kleine Passage zu lesen. Vielleicht muss man vorbereitend sagen, dass Gerion Rath ins Prinz-Albrecht-Palais zitiert wird. Frau Voss kommt vor, sie ist seine Sekretärin und SD, das ist ein Kürzel, der für einen Nachrichtendienst steht, den Heydrich innerhalb der SS gegründet hat.
Genau, der Sicherheitsdienst.
Genau.
Der Sicherheitsdienst residierte noch ein wenig feudaler als die benachbarte Gestapo. Kein Wunder, war das SD-Hauptamt eigentlich ein SS-Amt und kein staatliches, doch tatsächlich in einem alten Palais untergebracht und die Geheimpolizei nur in einer ehemaligen Schule. Das mochte Zufall sein, die Nachbarschaft aber war gewollt. Reinhard Heydrich, Himmlers Statthalter in Berlin, leitete beide Behörden. Rath ahnte, was die Voss gemeint hatte, als er den SS-Wachen, die vor den Kolonnaden an der Wilhelmstraße Wache schoben, seinen Dienstausweis zeigte. Die schwarzen Uniformen heischten Respekt, ob man wollte oder nicht. Rath wollte nicht, und dennoch fühlte er sich erleichtert, als er auch den 2. Wachtposten, der das Portal des Prinz-Albrecht-Palais flankierte, passiert hatte. Schon in der Halle musste er sich mit dem nächsten Schwarzuniformierten herumschlagen, der nicht so einfach zu überwinden war wie die bewaffneten Wachen draußen, mit einem Bürokraten. Brav zeigte Rath den Dienstausweis und trug seine Angelegenheit vor. Er erwähnte, dass die Kriminalpolizei selbstverständlich einer Zusammenarbeit mit dem SD aufgeschlossen gegenüberstehe, dass die Ermittlungsakte aber leider noch nicht vollständig sei und er dringende Order habe, die Akte zu vervollständigen, bevor man sie dem Sicherheitsdienst gänzlich überlasse. Sein Vortrag war angefangen, bei dem wohl strammsten Hitlergruß, den er jemals gezeigt hatte, gespickt mit devoten Speichelleckereien und dem wiederholten Berufen auf die Befehle, die man ihm an übergeordneter Stelle erteilt und die er auszuführen habe. Eigentlich eine Mischung, die bei überzeugten Nazis immer funktionierte. Dieser Bürokrat jedoch hörte sich Raths Ausführungen mit stoischem Gleichmut an und sagte dann nur, »Ich werde sehen, was sich in Ihrer Angelegenheit machen lässt.« »Nehmen Sie doch bitte Platz, Oberkommissar Rath«, mit dem er den Bittsteller endgültig abwimmelte, klang so, als seien Nachname und Dienstrang schon die ersten Einträge in jene Akte, die der SD nun über den Kriminalbeamtenrat anzulegen gedenke.
Volker Kutscher mit einer Lesung aus seinem 7. Gerion-Rath-Roman. Marlow heißt er. Herr Kutscher, wer ist Marlow?
Marlow ist der Hauptbösewicht sozusagen, der Gegenspieler in der Unterwelt von Gerion Rath. Also, wobei Gegenspieler nicht ganz stimmt, weil sie lange Zeit eine gewisse Symbiose auch eingehen. Einer hilft dem anderen, das fängt im Nassen Fisch halt an. Da merkt Rath, er kann mit Marlows Hilfe einen Mordfall klären und Marlow kann mit Raths Hilfe wiederum an einen verschwundenen Goldschatz kommen. Die beiden arbeiten da zusammen und Rath, ja, ist aber auch erpressbar geworden durch diese Sache und wird eben auch immer mehr erpresst. Und diese Sache ist schon im vergangenen Roman in Luna Park eigentlich so ein bisschen eskaliert. Und ja, in Marlow wird dieser Konflikt zwischen diesen beiden wirklich endgültig auf die Spitze getrieben. Aber nicht nur das, wir erfahren auch eine ganze Menge über diese Figur Marlow. Der steht schon ziemlich im Mittelpunkt auch dieser Geschichte. Und der Name, das kann ich ja sagen, hat mit Philipp Marlow jetzt nicht so wirklich was zu tun. Der Gleichklang, der ist schon
dem Detektiv von Raymond Chandler,
ja, genau. Da habe ich nichts dagegen, aber Marlow ist ein kleines Städtchen in Mecklenburg und als ich auf der Suche nach einem Namen war für meinen Bösewicht schon vor vielen, vielen Jahren, eben schon vor dem Nassen Fisch, als ich den geschrieben habe, ich wollte einen Namen mit M haben, weil Marlow wird immer als Dr. M, als mysteriös bezeichnet, genau die Konnotation. Ja, zu Fritz Lang und Dr. Mabuse sind natürlich dann. Da bin ich auf diesen Städtenamen gestoßen und der passte einfach prima zu der Figur.
Man merkt an der Passage, die Sie uns gelesen haben, wie sehr Gerion Rath auch schwankt, wie schrecklich das eigentlich ist, wenn man vorzitiert wird, vor diesen schwarzen Uniformen antreten muss, wie viel Angst und Denunziantentum bereits im Umlauf sind. Ich finde das sehr fein gearbeitet bei Ihnen. Herr Kutscher, Sie haben nun angekündigt, dass Sie Ihre Romane 1938 enden lassen wollen, ja. Möglicherweise mit der Reichspogromnacht. Warum wollen Sie nicht weitergehen?
Weil ich erstens nicht bis ins Unendliche erzählen möchte und weil ich auch denke, dass die Reihe dann insofern auserzählt ist, dass die Lernprozesse, die die Figuren vor allen voran Gerion Rath zu durchlaufen haben, dass die dann abgeschlossen sind. Und auch die Entwicklung von der Republik ins Dritte Reich ist dann ja, insofern abgeschlossen, dass die schlimmen Dinge, die noch kommen sollen, es ist schon Schlimmes bis dahin genug passiert. Es gibt schon tausende Tote, aber es wollen noch Millionen Tote folgen. Das ist 38, ist es schon am Horizont. Durch die Pogromnacht ist allen auch noch im Reich verbliebenen Juden klar geworden, es geht nicht nur um die Diskriminierung, die man so vielleicht aushalten kann und irgendwie auch überleben kann. Nein, es geht um die Ermordung. Und das Zweite, was auch in diesem Jahr längst klar war, dass es auf einen Krieg hinausläuft. Ohne die Appeasement-Politik wäre der auch schon längst ausgebrochen. Diese Dinge sind dann klar. Und den Krieg selber und den Holocaust will ich nicht zeigen, weil das ist das, was es zu verhindern gilt. Diese politische Entwicklung, die dahin führt, die Voraussetzung für solche Gräueltaten ist, die gilt es zu verhindern. Und das ist mir wichtig, zu zeigen, wie das passieren konnte. Das ist das Entscheidende. Und in 33 wäre alles danach auch nicht so passiert.
Soweit dieses Gespräch mit dem Autor Volker Kutscher. Es wurde vor der heutigen Sendung aufgezeichnet. Marlow, der 7. Rath-Roman, erscheint heute im Piper Verlag. 528 Seiten gebunden, kosten 24 Euro. Es ist der erste Gerion Rath-Roman im Piper Verlag. Die ersten 6 Bände sind nach wie vor im Verlag Kiepenheuer und Witsch lieferbar. Außerdem gibt es eine Graphic Novel zu diesem ersten Band, Der nasse Fisch. Der Autor ist Arne Jüsch. Erschienen ist das Ganze im Carlsen Verlag. Und es gibt mit dem schmalen Band Moabit, den Kat Menschik illustriert hat, eine begleitende Kurzgeschichte des Autors Volker Kutscher. Diese ist im Verlag Galliani erschienen. Alle Literaturangaben wie immer auch im Internet unter deutschlandfunk.de. Und hier an dieser Stelle geht es gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Heute unter anderem mit der Frage, wer denn eigentlich haftet, wenn bei einer Weltraummission etwas schief geht? Licht ins Dunkel wirft dann mein Kollege Uli Blumenthal. Und hier an dieser Stelle verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tanja Lieske.